3, 2, 1.
Klick.
So, warte mal. Start. Hinten herunterfahren. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ist endlich aus.
HV3, unser letzter Windows-Server 2000 ist dahin. Hat ja auch lang genug gedauert.
Endlich.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 vom Wartungsfenster-Podcast. Wir schreiben den 4. Januar 2023.
Richtig.
Und damit wünschen wir euch natürlich allen ein frohes neues Jahr.
Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bist du gut reingekommen?
Ja, Weihnachten war ja nicht so schön.
Familie, hattest du da ein bisschen Pech, ne?
Ich habe im Urlaub Pech. Ich habe zu Feiertagen Pech. Bei uns röchelte die ganze Familie kurz vor Weihnachten dann schon irgendwie rum, beziehungsweise die Kinder. Und über die Feiertage dann der Rest. Ich hab's dann auch bis zum zweiten Feiertag durchgehalten. Dann hat's mich dann auch irgendwie ein bisschen da niedergelegt. Mhm. Insofern war das Weihnachten besinnlich und ruhig, denn es war irgendwie immer jemand krank.
Ja, muss die Vorteile
wir haben keinen
daran
Besuch
sehen.
Gehabt, wir haben niemanden besucht.
Man muss auch nirgendwo hingurken.
Genau, wir sind nirgendwo hingefahren. Wie man das halt so hat mit Kindern. Was ist der Endgegner aller Eltern bei Kindern? Ist nicht Corona. Es ist nicht die Erkältung Magen-Darm. Das ist der Endgegner. Gut, meine Frau ist, ich klopfe auf Holz, gesund durchgekommen. Mich hat es dann dahin gerafft, aber auch nicht mit Magen-Darm, sondern eher mit so einem typischen Erkältungsinfekt. Dementsprechend, wie war denn dein Weihnachten?
Ja, auch ruhig. Wir waren diesmal mal nicht zuständig, die gefühlt 300 Leute zu verköstigen.
Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie du an so einer THW-Großküche stehst.
Ja, mit so einer Gulaschkanone. Genau. Ja, genau. War diesmal ganz entspannt. Wir waren am ersten Weihnachtstag dran und da gab es Sauerbraten. Und dann.
Rheinisches Nationalgericht, ne? So gehört sich das.
Ja, entspannt. Zweiter Weihnachtstag waren wir komplett zu Hause und hatten auch niemanden bei uns.
Okay, auch das muss man genießen.
Ja, ist immer schön, wenn man die Leute so sieht und so, ne? Aber
ja, ich meine, gut, ist natürlich jetzt auch dann dank Pandemie 2 Jahre mehr oder weniger ins Wasser gefallen, weil war ja auch immer dann im Winter, wo es dann halt immer ganz besonders schlimm war. Wir haben uns natürlich dann auch in dieser Pandemie mit Besuchen zu Weihnachten immer schön zurückgehalten. Ja, aber das ist schon Stress, ne? Weil Heiligabend hast du dann für dich mit der Familie und dann musst du dich quasi erst noch am zweiten Feiertag, also zumindest bei uns ist das über viele Jahre immer so gewesen, dann immer so zwischen den Familien aufteilen. Einen Tag die eine, den anderen Tag die Schwiegereltern. Und ist natürlich dann auch immer dieses Futterkoma dann am Ende.
Ja, aber wir waren gestern noch bei Freunden zum Fondue.
Hier so mit Käse unter heißer Lampe oder?
Nein, kein Käse. Käse war nicht dabei.
So
aber
Topföl auf dem.
Aber die haben 2 Töpfe gehabt. Ein Topf mit hier Fett und einen mit Brühe. Sehr schön. Das war sehr lecker.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich finde ja dieses Käsefondue halt immer sehr heiß. Weil alles wird besser, wenn man Käse drüber macht.
Immer,
ne? Und je mehr Käse, desto besser. Insofern, ja, das wäre natürlich noch was. Bei uns gab es natürlich Silvester ganz traditionell Raclette, ja. Wobei das jetzt, also diesen Raclette, den meine Frau und ich haben, den haben wir halt, seitdem wir schon zusammen sind. Das ist jetzt mit 5 Personen, ist das schon ein bisschen Spack, ja.
Ja, meistens sind da so, was, 6 Pfannen?
Ja, es sind 10, was für jeden heißt 2 Pfannen. Ich meine, Nummer 3 oder so ist ja da. Der nimmt ja noch nicht so richtig an Teil. Ja, ja. Aber das ist schon so, ne? Das sind dann, also eigentlich müssten wir jetzt, also wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir eigentlich den Toaster mit 4 Toast bräuchten, ja? Beim Frühstück. Es dauert einfach zu lange, wenn du 3 schreiende Kinder hast. Oh, dann kommst du halt mit einem Toaster, mit zwei Toasts kommst du nicht weit.
Ja, kommen zwei Toasts raus, die gibst du den Kindern und wenn der nächste Toast kommt, dann sind die schon fertig mit dem Toast.
Ja, du hast aber drei Kinder und zwei Toasts in der Hand. Mhm. Ja, da ist direkt die erste Assoziation, du liebst mich nicht mehr. Okay. Ja, ja, ganz fürchterlich. Nein, aber das war soweit ruhig und ne, wir beide sind jetzt gerade quasi im Urlaub. Wir haben die erste Januarwoche ja Urlaub. Oder hast du schon erste Kundenanfragen beantwortet?
Nein.
Nein, ich auch nicht.
Würde ich nie machen im Urlaub.
Ja, und
nicht, wovon du redest.
Und dann hat uns das Jahr 2023 ereilt. Mal gucken, was uns das noch so bringt. Wir werden nachher nochmal so ein bisschen in den Rückblick gehen. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ja so ein bisschen den Rückblick auf die Folgen und wir hatten uns jetzt mal für das Ende des Podcasts, oder nicht, also für das Ende dieser Folge, muss man sagen. Es ist ja nicht so, dass wir diesen Podcast nach einem Jahr beerdigen wollen. Schauen wir noch ein bisschen so technologisch zurück. Aber blicken wir erstmal nach vorne.
Müssen wir uns auf irgendwas vorbereiten, müssen wir uns wappnen für irgendwas.
Ja, ich will so sagen, wir haben uns bereits gewappnet, aber es gibt genügend Leute, die das möglicherweise kalt erwischen wird. Denn im September 2022 hatte Microsoft das ja schon angekündigt. Oder nee, eigentlich haben sie es schon
gemacht.
Eigentlich haben sie es schon mehrmals angekündigt, ne? Dass sie die Basic Out für Exchange Online abknipsen werden. Und es ist definitiv so, dass sie es im September 2022 schon mal für ein paar Tenants gemacht haben. Da konnte man das mal wieder anknipsen, also quasi so ein Opt-out machen. Aber jetzt Anfang Januar werden sie hingehen und das den Shutdown von Basic Out einleiten. Ein Tenant für Exchange Online. Mhm. Also ein Tenant, der davon betroffen ist, der kriegt dann im Message Center so eine Notice 7 Tage vorher. Und das ist eigentlich nur noch die Information, wir knipsen es jetzt bei dir ab. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, ich will aber nicht. Sondern sie werden es ausschalten. Und zwar betrifft das halt Exchange Online, in dem Fall EAS, POP, IMAP, Remote PowerShell, EWS, OAB, also Offline Address Book, Autodiscover und natürlich dann auch die Client-Verbindungen seitens Outlook, also MAPI. SMTP was habe ich vergessen? Out. Genau, richtig, SMTP Out. Fun Fact, sie werden Basic Out für SMTP Out anlassen, und zwar in den Tenants, wo SMTP Out verwendet wird. Das heißt, wenn du das noch nie genutzt hast, dann wird es auch mit abgeknipst. Du kannst dann auch nicht wieder einschalten. Und wenn du es im Einsatz hast, dann kannst du es weiter nutzen. Also wir hatten ja dann so im letzten Quartal, hatten wir ja dann bei vielen Kunden auch in Vorbereitung darauf mal ein bisschen Auditing gemacht. So, nutzt ihr Basic Out an irgendeiner Stelle? Und ganz ehrlich, mir ist da echt keiner begegnet.
Nee, ich überlege es auch gerade vor mich hin. Ich glaube, möglicherweise gibt es einen Kunden, der IMAP einsetzt. Aber vielleicht rufe ich den einfach nächste Woche mal an.
Ja gut, aber da gibt's ja dann Lösungen für. Ne? Also das Thema, also Microsoft denkt ja natürlich da an der Stelle nicht jetzt unbedingt an IMAP oder POP, sondern klassisch so, ne, Smartphones. Aber selbst das ist ganz gut geregelt. Auch das haben die Hersteller, also Apple und die ganzen
Android-Verfechter schon lange
hinter sich gebracht, dass da entsprechend Modern Out verwendet wird. Vielleicht auch nochmal zum Kontext, warum ist Basic Out unerwünscht? Problem dabei ist einfach, wie die Authentifizierung übermittelt wird. Nämlich, das ist ein Base64 kodierter String, Benutzername Doppelpunkt Kennwort. Und der steht Klartext in dem Header drin.
Ja, und Base64 wissen wir alle.
Kann man zurückrechnen, ne? Kann man einfach in den Decoder reinschmeißen und bekommt dann Benutzernamen, Doppelpunkt, Kennwort raus. Da hilft es jetzt auch nicht zu sagen, ja, aber wir machen das doch alles über TLS. Ja, Problem ist an dieser Stelle Man in the Middle. Also wenn du irgendwie so TLS Interception oder irgendwelche Proxys nutzt, die TLS aufbrechen, terminieren, dann kannst du es an der Stelle halt mitlesen. Und das ist in meinen Augen längst überfällig. Also, ne, sobald es abgeknipst ist, gibt es dann halt ein HTTP 401. Thema erledigt. Also, ne, wenn ihr irgendwelche Anmeldungen habt, die komischerweise irgendwann nicht mehr funktionieren, dann vielleicht einfach mal ins Sign-in oder ins Audit-Protokoll von eurem Tenant gehen und mal gucken, wer da versucht, sich noch mit Basic Out anzumelden.
Ja. Ist ein iPhone 3.
Boah, ja. Ja, wenn sowas noch im Einsatz ist, dann dann wird das wahrscheinlich der Fall sein, dass dann auch Basic Out zum Einsatz kommt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so bei den Kunden, wo ich Audits gemacht habe, also hinsichtlich der Nutzung von Basic Out habe ich tatsächlich keinen mehr gefunden. Wir nutzen noch SMTP Out.
Ja.
Aber da haben wir ja auch schon das Thema App Secret mit drin, also insofern halb so wild.
Das ist der Weg da raus, ne?
Genau. Mhm. Richtig. Also ein App-Secret dafür bauen und dann, oder halt OAuth, je nachdem, was die Anwendungen hergeben. Ich sag mal, das allermeiste sollte ja mittlerweile mit OAuth umgehen können. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie firm bist du mit Side-to-Side-VPN?
Habe ich schon mal gemacht, ne?
Habe ich schon mal gemacht, ja. Ich persönlich finde, also ne, ich mache den Job ja schon ein paar Jahre und mit Side-to-Side-VPN fand ich mal fürchterlich.
Also, also zwischen Vendoren finde ich das häufig unterschiedlich, finde ich das häufig nicht gerade eingängig. Also manchmal gibt die Gegenseite dir bestimmte Proposals vor und du sagst so, will ich aber eigentlich nicht. Ja, egal, wie auch immer.
Das ist ja schon ein guter Punkt. Das ist ja so mit einer der häufigsten mit eines der häufigsten Probleme, die wir so haben.
Ich denke mal, so eine Sophos, die verhält sich halt auch ganz anders, was so ein Side-to-Side angeht, als beispielsweise eine WatchGuard.
Ne? Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Ja.
Wo baust du am häufigsten oder in welchen Fällen verwendest du am häufigsten Side-to-Side-VPNs?
Naja, wenn halt zum Beispiel der Kunde bezieht irgendeinen Dienst bei einem Dienstleister oder kriegt Support von einem Dienstleister. Und das ist häufig bei Kunden so der Fall.
Jetzt tummel ich mich ja relativ viel so im Healthcare-Umfeld, Krankenhäuser. Da ist mir auch mal aufgefallen, also nicht nur da, wir haben ja auch unseren lustigen Reiseveranstalter in Rostock. Die haben ja auch etliche VPN-Tunnel zu Anbietern von Reisebuchungssystemen. Da sind wir über dieses lustige Thema mit dem NAT mal gestolpert.
Oh ja.
Können wir vielleicht gleich auch nochmal ausführen. Aber tatsächlich im Krankenhausumfeld relativ viel. Ob das jetzt Fernwartungen sind von Herstellern von Medizingeräten, Fernwartungen, das andere ist dann zum Beispiel häufig, dass Modalitäten irgendwelche Daten an Hersteller senden, ne? Also wenn du dann irgendwie so ein CT hast oder sowas, dann möchte das gerne auch mal den Hersteller erreichen und das nicht übers Internet, wie man häufig so macht, sondern dafür gibt es in der Regel VPN-Tunnel. Nee, aber auch so Anbindungen anderer Krankenhäuser, Anbindungen an medizinische Versorgungszentren, Anbindungen an Labore. Und
Standorte.
Standorte. Also wenn du jetzt keine.
Es gibt doch einige Kunden, die jetzt sagen, die historisch zum Beispiel mit MPLS gearbeitet haben oder irgendwelchen teuer gewarteten Leitungen, die jetzt sagen, lass mal mit SD-WAN versuchen.
Gut, das ist, glaube ich, dann so dieser andere Ansatz, ne, dass da halt von irgendeiner, ich will nicht sagen proprietären, aber von einer gemanagten Weitverkehrsverbindung, Stichwort MPLS oder sowas, hin zu sowas wie VPN-Tunneln mit IPsec oder sowas.
Geschäftskunden, DSLA, genau.
Genau. Da bauen wir natürlich häufig Side-to-Side und du hast es gerade schon gesagt, so eine Proposal chosen. Du kennst die garantiert auch, diese lustigen Excel-Tabellen, wo dann halt drin steht, ne, die eine Seite, die andere Seite und man dann halt ausfüllt, so was kannst du denn in der Phase 1, was kannst du in der Phase 2 und ich glaube, das größte Problem sind meistens DH-Gruppen, ne? Weil ich glaube, da scheinen sich die Hersteller immer wieder zu unterscheiden, so mit dem Support für DH-Gruppen.
Ja, ich bin auch manchmal, wo waren das noch? Ich glaube, kann das einmal im Asia VPN Gateway, dass da die Proposals so ein bisschen irritierend sind, im Sinne von, also da würde ich zum Beispiel größere DH-Gruppen, höhere DH-Gruppen verwenden wollen, wenn ich könnte. Und manchmal kann die andere Seite halt eben kein DH14 oder
genau, ne,
geschweige denn so 19.
Ich glaube, ne, Konsens ist irgendwie so, ja, ne, AES 256, SHA 256, hin und her, das
ist eindeutig.
Blockcipher und Hash ist das ja in Ordnung. aber was ich zum Beispiel in diesen Dokumenten halt selten finde, sind Angaben, was machen wir denn da jetzt? Machen wir jetzt hier irgendwie, ne, Tunnel oder machen wir hier Policy-Based VPN?
Stimmt, richtig. Ne? Also, jetzt immer so eine Tabelle vor mir hatte, oder das erste Mal so eine Tabelle vor mir hatte, fragte ich mich das auch. Ja, und wie baue ich jetzt, was mache ich jetzt? Baue ich jetzt SAs da? Oder was habt ihr vor? Lass doch mal reden.
Genau. Ne? Und das nächste, was dann immer kommt, oder was in diesen Dokumenten ja dann häufig nur abgefragt ist, welche Systeme wollen miteinander reden? Und da finden wir ja dann häufig schon mal das Problem, wie gehen wir eigentlich mit konfliktierenden Subnetzen auf beiden Seiten um? Düdüm.
Ja, NAT ist doch die Lösung für alles, oder?
Ja, genau. Aber in der Tat, also wenn du jetzt natürlich nur so eine Anbindung irgendwo hin hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie einen Adresskonflikt hast, ist ja relativ gering. Also wenn du anfängst, jetzt Netze zu koppeln oder sowas, dann wird es natürlich dann schon schlimmer. Worst case ist, glaube ich, wenn du selber Diensteanbieter bist und halt eine entsprechende Anzahl von Kunden hast, da lässt sich das natürlich in der Regel gar nicht vermeiden,
dass es da
Adresskonflikte gibt.
Warum ich, wenn ich bei Kunden Netze neu mache, immer neue andere Netze nehme. Just in case.
Ja gut, aber ne, wie oft sieht man denn bei Kunden irgendwie so ein 10.00/8 oder 172.16.00 oder 172.12.00/16?
Ja doch, ein Kunde fällt mir ein, 10.00/8, ja.
Ne? Mhm. Das ist gar nicht so selten. Und an der Stelle ist dann immer NAT das Mittel der Wahl, also dass man halt dann entweder das eigene Netz maskiert oder die Gegenseite halt übersetzt. Aber
ich meine, das kann man ja selber planen, ja. Nur es kommt ja immer auch auf die Gegenseite. Du kannst ja immer nur 50% planen von dem, was du davor hast. Aber wenn kannst du dem Anbieter vorgeben?
Also ich habe ich habe es auf verschiedene Weisen schon erlebt. Ne? Musstest du mal VPN Side-to-Side mit NAT bauen?
Ja, und zwar auf beiden Seiten. Auch tatsächlich wieder, ne, Dienstleister für einen Kunden, die hatten eigentlich nur ein System da laufen. Und da ist das so gelaufen. Auch da habe ich wieder diese berühmte Excel-Tabelle gekriegt und im ersten Schritt erstmal Proposals ausgefüllt und im zweiten Schritt sollte ich ein Netz angeben, auf das die natten soll, also auf das die Gegenseite natten soll, während mir ein Netz vorgegeben wurde, auf das unsere Seite natten soll. Das fand ich eigentlich, dass du zumindest die Kontrolle darüber hast, welche Netze du routest, fand ich da ganz, ganz geschickt.
Waren aber in beiden Fällen, oder du hast private Netze dann vorgegeben, beziehungsweise du hast dein privates Netz vorgegeben.
Ja. Passt du dann sogar in das Netzwerkkonzept vom Kunden rein.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt mehrfach den Fall gehabt, wo meine Gegenseite ein öffentliches Netz war, als auch mir ein Public-Subnetz vorgegeben wurde, welches ich für das NAT zu verwenden habe.
Finde ich bei der Mangelware IPv4-Adressen schon ein bisschen.
Ja, fand ich auch erstmal interessant. Das Erste, was man dann mit so einem Subnetz macht, du kriegst dann irgendwie so ein /29 und dann denkst du so, mal gucken, wie groß das Ganze ist. Mhm. Ja, dann stellt sich dann raus, dass der Anbieter da offenbar irgendwie so ein /14 oder so hat.
Oh, okay.
aus dem er dann lustig irgendwie Subnetze rausgeteilt hat. Aber da war das tatsächlich so. Also ne, ich musste auf ein öffentliches Subnetz natten und im Gegenzug wurde das dann auch auf dieses öffentliche Subnetz. Klar.
Warum siehst du da einen Vorteil?
Naja, der Vorteil liegt natürlich darin, dass du Adresskonflikte mit privaten Netzen vermeidest.
Ja, verstehe ich.
Weil wenn du viele Kunden natürlich hast, dann wirst du nie vermeiden können, dass einer von denen oder dass mehrere von denen vielleicht das gleiche Subnetz verwenden. Also gerade wenn es darum geht, dass du ganze Netze freigibst und nicht nur einzelne Systeme. Und klar, da ist das natürlich dann einfach. Dann ne, unterteilst du dein großes Netz in, weiß nicht, /29 oder vielleicht noch kleiner, ne, 30er, wenn du da nur einzelne Systeme auf der anderen Seite hast. Und sagst dann hier, da bitte natten. Klar, das sind Netze, die werden dann draußen nicht geroutet. Oder nicht annonciert an der Stelle. Aber das fand ich erstmal ganz interessant. Und das bringt uns dann auch nochmal zu unserem Kunden in Norddeutschland, wo wir ja, ja beide über dieser Firewall-Config gebrütet haben, die jemand aufgesetzt hat, der nicht mehr da ist, mhm, wo wir das ja auch vorfanden. Mhm. Vielleicht muss man das auch nochmal erklären.
Musste man sich reindenken tatsächlich. Ja, genau. Ja.
Am Ende des Tages mussten wir aber beide neidvoll anerkennen, ja, dass das durchaus ein durchaus elaboriertes Setup war. Mhm. Der Kunde hat mehrere Anbieter angebunden für Reisebuchungen. Also sowas wie Amadeus und sowas und Schmetterling, da gibt es halt so ein paar Anbieter, die das machen. Und wir sind dann erst gar nicht dahinter gestiegen und es gibt dann halt einen Dienst auf einem, auf einer Maschine, der diese Buchungen entgegennimmt, beziehungsweise diese Kommunikation herstellt. Mhm. Alles selbstgehacktes Zeug. Erstmal out of scope.
Nicht, genau, nicht genau hingucken, einfach weitergehen.
Was aber dann interessant war, war, dass wir, dass dieser Rechner, der diese Buchungsdaten entgegennahm, mehrere Secondary IPs hatte. Mhm. Und die waren auch alle in einem anderen Subnetz. Mhm. Und auf der Firewall fanden wir dann nämlich nach etwas Rumsuchen One-to-One-NAT. Also wo dann wirklich eine externe Adresse auf eine interne Adresse genattet wurden. Und diese externen Adressen waren Public IPs des Kunden. Mhm. Und wir haben lange hin und her überlegt, warum man sowas baut. Also ne, du hast eine öffentliche Adresse. Oder das ging ja sogar noch weiter, wenn ich das Ganze habe, du hast dann eine öffentliche Adresse auf der anderen Seite, auf deiner Remote-Seite. Mhm. Du hast eine eigene, also eine deiner eigenen externen öffentlichen IPs auf deiner Seite in der SA und hast dann ein One-to-One-NAT auf deinen Server. Und wir haben lange hin und her überlegt, warum baut man das und warum baut man das so? Naja, stellt sich raus, das kommt halt noch aus Zeiten, wo das übers Internet direkt getreten wurde, ja, mhm. Klartext.
Ja, ja,
da genau. Hat jemand, ja,
da gab es keine
VPN-Tunnel.
Genau, es gab nämlich keine VPN-Tunnel vorher.
Genau.
Und hinterher hat man sich überlegt, wie man das dann doch nochmal absichern könnte.
Genau, da ging es nämlich in erster Linie gar nicht darum,
sehr elegant eigentlich,
Netze oder Systeme zu koppeln, sondern einfach quasi innerhalb eines großen Netzes Verkehr über VPN zu verschlüsseln. Mhm. Finde ich, da ist ja auch die Windows Firewall total underrated, ne? Also man kann ja auch mit der Windows Firewall innerhalb seines Netzes bestimmten Verkehr IPsec verschlüsseln, wenn man Bock drauf hat.
Ja, kann man machen, muss er aufpassen, aber ja.
Geht. Anderes Thema für eine andere Folge. Würdest du sagen, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, immer bei Side-to-Side zu natten, also wenn du vor der Herausforderung stehst, viele VPN-Tunnel zu terminieren zu externen Organisationen, also jetzt nicht, wenn du jetzt hier Standorte anbindest, sondern du hast viele VPN-Tunnel zu externen Organisationen, dann grundsätzlich zu natten, um deinen internen IP-Adressbereich zu maskieren?
Um den internen Adressbereich zu maskieren, ja, aber wenn ich doch Systeme habe, ich würde eher dazu tendieren, die Systeme, auf die externen zugreifen sollen, auch nicht immer meinem internen Server laden zu lassen, sondern denen beispielsweise einen Jump-Host in der DMZ zu geben, damit sie von da aus arbeiten könnten.
Und wenn du Kommunikation zwischen Systemen brauchst?
Ja, vor allem Data Center Firewall. Dann käme es halt von diesem DMZ-Jump-Host. Ja, gut, wenn du Kommunikation zwischen Systemen direkt brauchst, wahrscheinlich ergibt das Sinn, ne? Also ich denke, ich rede jetzt von interaktiven Zugriff durch einen Dienstleister.
Achso, nee, ich dachte jetzt eher so an dieses typische Thema, ne, du hast halt irgendwie Server A, der Daten an Server B schickt, damit dort irgendwas damit gemacht wird.
Berechtigte Frage, ist eigentlich eine gute Idee, ne? Aber ich schätze, das ist mal so eine individuelle Frage.
Ja gut, das bringt natürlich einen neuen Layer Komplexität mit rein, ne?
Ja.
Den will man vielleicht nicht haben. Also NAT ist ja sowieso immer was, wo der höllisch bei aufpassen muss. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen. Für die allermeisten Firewall-Hersteller gibt es Flowcharts, die sehr genau zeigen, wie der Packet-Flow bei der Firewall passiert. Guckt euch mal an, wo NAT gemacht wird. Das erklärt nämlich dann auch, welche IP-Adressen, ob jetzt die NAT-IP oder die Nicht-NAT-IP, welche man in den SAs eintragen muss, was in den Firewall-Regeln für IP-Adressen stehen müssen, etc. Da hatte ich nämlich jetzt noch die Tage noch ein sehr lustiges Erlebnis. Da habe ich nämlich auch einen Tunnel gebaut zu einem Teleradiologie-Dienstleister. Mhm. Und Tunnel wurde aufgebaut, ging aber kein Verkehr durch. Mhm. Gab vorher auch wieder das lustige Sheet, ne? Was können wir denn auf beiden Seiten hin und her? Ausgefüllt, via One-Way dann Pre-Shared Key ausgetauscht, eingeklimpert, zack, Tunnel kommt hoch, freut sich. Ging aber keine Daten drüber. Mhm. Und dann nach ein bisschen hin und her habe ich mich dann mit dem Dienstleister dann mal in einem Teams-Call getroffen. Und dann gingen wir beide mal auf die Suche und waren ein bisschen irritiert, weil wir sagten, ja, guck mal hier, ich sehe hier SP-Pakete und hin und her. Mhm. Also das sieht für mich so aus, ich, so, ich sehe auch in meinem Firewall-Log. Mhm. Sehe ich dann entsprechend auch die ESP-Pakete und so weiter. Und naja, waren wir ein bisschen ratlos am Ende und ich so, was hast du auf deiner Seite für eine Firewall? Ja, hier ist eine OpenSense, okay, ich habe eine Sophos SG, ist egal, ist beides Linux drunter, ist ne, mhm. beides irgendwie StrongSworn oder so, dann die IPsec-Implementierung. Und wir hatten eigentlich schon fast aufgegeben und dann meinte ich so, komm, lass uns bitte nochmal die Parameter durchgehen. Okay, IKE V1 auf beiden Seiten, in der Phase 1, AES. Ja, ist ein Problem mittlerweile. Ja. Ist echt ein Problem. Also ich bekomme häufig die Anforderung, oh, können wir nicht IKE V2 machen? Ja, die Sophos. Ja klar,
wir stellen die Anforderungen an andere auch noch Möglichkeiten, richtig.
Genau.
Ihr seid durchgegangen, sorry.
Genau, wir sind durch die Phasen durchgegangen, ne? Phase 1, Phase 2, ne? Blockcypher, Hash. Und Phase 2 dann so, ja, ich habe hier ne AES 256, SHA-2 512. Ich so, ups, ich habe SHA-2 256. Umgestellt,
das wollte nicht
gehen. Gespeichert. Siehe da, es ging Verkehr durch. Mhm. Lustigerweise fragten wir uns beide, wieso der Tunnel überhaupt aufgebaut wurde, wenn es in der Phase 2 einen Cypher-Mismatch gibt. Konnten wir uns nicht beantworten, war aber reproduzierbar.
Boah, ich überlege gerade, ob ich ja schon mal so gesehen habe, dass quasi dass der Tunnel aufgebaut ist, aber die SAs nicht aktiv werden.
Die SAs standen.
Mhm. Okay, das ist komisch. Das ist komisch.
Ja, da übrigens auch nochmal ganz interessant und das finde ich ist auch ein häufig sehr wenig betrachteter Aspekt, sich mal genau zu überlegen, wer muss mit was reden? Also es geht ja gar nicht mal darum, genau, dass man immer auf beiden Seiten ganze Netze einträgt, sondern man kann ja auch einzelne Host-Systeme eintragen.
Mhm, das hätte ich zu deiner Frage vorhin nämlich jetzt noch ergänzt. Am Ende des Tages gibst du ja aber, ist mir ja egal, ob der jetzt die IP-Adresse von einem System bei mir kennt, wenn ich doch reguliere, was er daher machen kann.
Genau. Ja,
also vergiss die Policies nicht obendrauf.
Richtig, ich komme natürlich immer darauf. Aber auch das ist ja wieder so ein Punkt. Ne? Häufig sieht man dann ja schon mal bei so Firewall-Regeln, wo dann quasi in beide Richtungen was zugelassen wird, ne, obwohl vielleicht nur die eine Seite an die andere Seite etwas sendet.
Auch das.
Auch nicht immer any. Also ne, auch für einen VPN-Tunnel kann ich eine Firewall-Regel bauen, die sehr genau besagt, ne, System A sendet an System B und benutzt Protokoll bla.
Eine Firewall-Regel, wo mehr als einmal any drin vorkommt, ist schon immer suspekt, aber ja.
Ja, sieht man aber trotzdem häufig.
Ich weiß.
Ne? Also, dass dann da immer ich alles weiß. Aufgemacht wird, auch häufig in der Mangelung der
des Wissens, gerade was notwendig ist.
Ja, ja, wenn du größere Organisationen hast du es ja häufig, dass die Netzwerker nicht die sind, die die Applikationsserver machen.
Mhm. Genau, und die Leute, die Applikationsserver machen, können den Netzwerkern einfach nicht genau benennen,
was gebraucht wird.
Genau. Was sie jetzt aufmachen müssen.
Also häufig dann auch so, okay, wir machen erstmal Any und gucken mal, was durch den Tunnel durchgeht. Wobei sich das dann nachher nie wieder.
Wenn man das dann macht, genau.
Genau, wenn man das dann macht.
Machen wir ja auch nicht anders. Ne? Wenn wir es erstmal nicht genau wissen, bauen wir eine temporäre Regel.
Und dann wird das eingegrenzt.
Dann bemühen wir uns später, das einzugrenzen.
Genau. und was man an der Stelle dann auch nicht vergessen darf, man kann durchaus auch mal überlegen, man kann ja einen Side-to-Side-Tunnel bauen. Der kann ja auch die ganze Zeit stehen. Mhm. Aber man kann da durchaus bei den allermeisten Firewalls auch zum Beispiel Zeitraumdefinitionen drauflegen. Mhm. Und das finde ich auch sehr charmant. Wenn man nämlich sagt, okay, wir lassen nur zu den üblichen Geschäftszeiten da Verkehr durch. Mhm. Und in allen anderen Zeiträumen lassen wir eben keinen Verkehr durch. Mhm. ist natürlich immer die Frage, muss man sehr genau wissen, was geht da durch den Tunnel? Aber denkt immer daran, ne? Side-to-Side ist Netzkopplung, das heißt, überlegt euch immer, wer muss mit was reden, wo terminiert man das Ganze dann auch.
Mhm.
Ja, durchaus spannendes Thema, da würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt bei Side-to-Side-Tunneln. Ja. Ob das heute, also ich glaube schon, dass das heute immer noch ein Thema ist. Ne? Nicht jeder möchte hier irgendwie gemanagte MPLS-Netze haben oder möchte das bezahlen oder manchmal ist das ja auch gar nicht notwendig.
Tendenz geht eher davon weg. Mhm.
Ja, geht davon weg.
Mhm.
Definitiv. Also habe ich jetzt auch bei vielen Kunden, die da auf tatsächlich auf kostengünstigere Lösungen schwenken, die also eher Geld in passendes Equipment auf beiden Seiten investieren, um dann halt entsprechend dazwischen zu sagen, ist mir egal, was da für eine Leitung.
Ja, und das macht dich halt
für eine Leitung zwischen ist.
Flexibler. Also viele haben ja diese Managed-Leitung gerne deshalb gehabt, weil da eben Service drauf ist, weil die hochverfügbar sind und so weiter und so fort. Vielen Kunden ist das aber nicht mehr so viel wert, dass sie dafür nicht eben halt dann, keine Ahnung, zwei DSLer oder sowas in den Standort stellen, immer noch die Hälfte bezahlen und trotzdem die gleiche Verfügbarkeit haben. Ne?
Wo würdest du denn MPLS-Router hinstellen? Also anschließen. Habe ich nämlich letztens beim Kunden wieder gesehen, Corporate. Ja, genau, Firewall auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Letztens wieder bei einem Kunden gesehen, Corporate Network Line von einem Anbieter, steckt die direkt am Core-Switch.
Mhm.
Finde ich auch richtig. Immer unangenehm. Aber vielleicht bin ich da auch einfach immer nur ein bisschen speziell oder auch irgendwie übervorsichtig, aber es ist halt kein von mir gemanagtes Netz.
Aber ich würde auch gucken, dass ich da noch ein Stück Firewall dazwischen habe. Ja. Ja, meinetwegen vielleicht gut, wenn du sagst, okay, wenn es in der Außenstelle eben, ich rede mal von zwei Standorten, die du einfach miteinander verbindest. Okay, wenn es auf der einen Seite, sag mal, du hast Headquarters, du hast ein Außenstandort. Wenn im Außenstandort keine Firewall ist, dann könnte ich persönlich damit noch leben, solange aber garantiert im Data Center dann auch passend das Ganze auf einer Firewall am Ende terminiert wird.
Ja, ist immer die Frage, wofür gibt es das Ganze? Ne? Also, was wir ja schon mal bei Kunden sehen, sind dann so Layer-2-Kopplungen, wo dann irgendein, keine Ahnung, eine Halle, ein Werk und sonst irgendwas so, ne, wie direkt via Layer 2 irgendwie dran geflanscht wird.
Okay.
Aber nee, ich bin auch eher ein Freund davon, dann sowas auf beiden Seiten mit Firewalls zu terminieren und dann den Verkehr darüber zu routen. Ja, da muss man jetzt nicht noch extra irgendwie Tunnel drüber bauen, aber zumindest, dass ich da über eine Firewall und Policies den Verkehr steuern kann.
Eine Intelligenz dazwischen habe.
Das finde ich schon, schon ganz angenehm.
Mhm.
Sagt dir Sonic was?
Meinst du den Igel?
Ja, die erste Assoziation ist immer dieser Igel, aber tatsächlich denke ich bei Sonic nicht an diesen kleinen Igel auf Speed. Nein, ich rede tatsächlich von dem Software for Open Networking in the Cloud oder halt Sonic.
Das musst du jetzt erläutern.
Das muss ich jetzt erläutern, das tue ich gerne. Und zwar mag man gar nicht glauben, aber Microsoft hat ein Betriebssystem für Switches auf Basis von Linux entwickelt. Und zwar hat sich Microsoft im Jahr 2016 hingesetzt und hat sich überlegt, es wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee, wenn man die Hardware und die Software von Switches trennen könnte. Wir hatten das Thema auch schon mal in einer älteren Folge, wo es dann halt um diese alternativen Betriebssysteme oder Linux-basierten Betriebssysteme für diverse Whitebox-Switches geht. Und Sonic wurde von Microsoft entwickelt und setzt halt auf eine ganze Menge Hersteller auf, kommt halt in den Azure Data Centern zum Einsatz. Und ich bin drüber gestolpert, und zwar gab es da einen ganz interessanten Blogartikel von Microsoft namens Sonic, the Networking Switch Software that powers the Microsoft Global Cloud. Gibt einen ganz netten Eindruck oder einen ganz netten Überblick über das Stück Software. Ist tatsächlich unten drunter irgendwie ein Debian. Und darauf setzen dann die verschiedenen Dienste auf, also das ist jetzt hier, ne, BGP und Routing und hin und her. Wir finden Quagga wieder als Routing-Demon, den kennt auch der eine oder andere. Mhm. Ja, Quagga ist ja ein ausgestorbenes zebraartiges Säugetier. Lustigerweise,
oh, das wusste ich nicht.
Lustigerweise ist das Projekt oder heißt das Projekt, von dem Quagga geforkt wurde, Zebra. Ja, da war wieder jemand sehr kreativ bei der Namensgebung.
Ja, nicht, ich bin nicht gerade am Googlen nach Quaggas. Egal. Ja.
Ich bin über diesen Artikel gestolpert, fand den ganz spannend. Düster oder dunkel konnte ich mich daran erinnern, dass das vor Jahren mal an mir vorbeigeflogen war, dass Microsoft da irgendwie ein Linux-basiertes Netzwerk-Operating-System bauen wollte. Habe ich lange nichts mehr von gehört. Als nächstes stolperte ich dann aber auch tatsächlich über einen Artikel von Juniper, die nämlich gesagt haben, ja, also ne, Sonic finden wir ganz cool und würden das jetzt auch tatsächlich für unsere dicksten Schiffe freigeben. Und wenn man sich mal die supported oder die Liste der supporteten Hardware-Plattform mal anschaut. Ja. Da ist also tatsächlich alles bei, was irgendwie Rahmen und Namen hat. Also ne, Arista ist da ganz vorne mit dabei, ist relativ dick vertreten. Lustigerweise auch Dell mit einer sehr breiten Palette. Facebook ist tatsächlich auch mit einem Wedge 100 dabei. Juniper mit zwei QFXen und auch Nvidia. Jetzt fragt man sich, Nvidia-Grafikkarten? Na, Nvidia hatte damals ja Mellanox gekauft. Das heißt, das, was wir jetzt in der Liste von Nvidia sehen, sind tatsächlich die Mellanox-basierten Systeme. Wahnsinnig oft drin vertreten und das ist auch so die große Gemeinsamkeit zum Beispiel zwischen dem Facebook Wedge oder zwischen dem Juniper QFX oder auch diversen Dell-Systemen sind die Broadcom-Chipsätze. Also alles, was irgendwie Broadcom, Tomahawk, Trident 2, 3, Tomahawk 2, 3 ist, lässt sich mit Sonic auch betreiben. Das ist jetzt sicher nichts, was man bei sich zu Hause haben will. Das ist alles schon so 40G, 100G, 25G.
Was heißt denn nicht wollen? Was man tendenziell nicht zu Hause hat.
Sagen wir es mal so. Also ich befürchte, wenn ich mir so ein, keine Ahnung, so ein Juniper QFX, was sind das hier für Hobel? Ich befürchte, das sind mal wieder Dinge, die ich nicht haben. Ja, genau. Also Juniper QFX 5210 mit schlanken 64x100G.
64x100, okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich so etwas jemals begegnen werde, aber.
Nein, das ist Datacenter-Zeug, ne? Das ist wirklich ganz tief im Netzwerkkern. Nein, ich glaube, wenn ich den zu Hause einstecke, dann macht sich, glaube ich, bei mir meine gesamte Hausverkabelung in die Hose. Wobei, ich habe Single-Mode zu Hause. Also ich könnte vom Hauswirtschaftsraum, wo die ganze Technik steht, ins Arbeitszimmer, ja, wenn ich da zwei von diesen 52 Zehnern, ich könnte 100G über dieses 3-Meter-Kabel machen, Single-Mode. Ich könnte das machen. Müsste ich nur mal fragen, ob die Telekom auch bereit ist, mir 100G dahin zu legen. Weil momentan habe ich da ja tatsächlich nur 50. Aber ist auch schon mal Glasfaser. Wir werden auf jeden Fall diesen Blogartikel mal verlinken und ich kann auch jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist wirklich ganz interessant. Auch mal auf GitHub mal in das Repo reingucken. Das macht schon Spaß und ist auch wieder ein sehr schönes Zeichen dafür, dass sich halt in dieser ganzen Bubble rund um offene Netzwerk Operating Systems da so tatsächlich eine ganze Menge tut. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz, also für mich finde ich ein ganz spannender Outcome, wenn du dir die Core-Netzwerke von den Hyperscalern anguckst, dann findest du da tendenziell kein Cisco.
Ach
okay. Ne, ja. Da findest du auch kein Aruba, sondern da findest du dann wirklich eher mal Zeug, was für diesen Einsatzzweck schon ziemlich maßgedengelt ist. Da sind natürlich dann auch wieder ganz andere Anforderungen. Also wenn man sich zum Beispiel dann auch nochmal Sonic anguckt, das ist halt schon sehr darauf getrimmt, dass das halt über eine API und automatisiert bespielt wird. Mhm. Und da gibt es ein CLI-Interface, ne? Ist ganz spannend,
ja,
aber
klar, gut, ne? Ich meine,
ich glaube, am Ende des Tages ist da eher Automation angesagt mit Chef, Puppet, Ansible, das sind so die üblichen Verdächtigen, die sich auch in diesem Umfeld der Netzwerkautomation tummeln.
Ja, aber ich glaube so, was man auch schon mal so an Ansätzen gesehen hat für SDN-Control, ich denke gerade so an einen von HP oder sowas. Das ist einfach...
Ja, aber das ist ja,
das war so der ähnliche Ansatz, ne? Ich möchte generalisiert irgendein Hardware darunter haben und von oben kommt per Software die Logik drauf auf den Switch.
Ja, wobei das ja schon ein wahnsinnig proprietäres Zeug war.
Das war dann am Ende wahnsinnig proprietäres Zeug und damit irgendwie auch dem Grundgedanken widersinnig, wenn du mich fragst. Mhm. Und das ist ja relativ schnell auch wieder verschwunden von der Welt.
Genau, ne, genau dieses wahnsinnig proprietäre. Mhm. Ja, du hast eine Gemeinsamkeit über das Network Operating System, aber du machst dich natürlich wieder von der darunterliegenden Hardware unabhängig. Und ich glaube, gerade wenn du dich in dem Bereich bewegst, ist das wahrscheinlich auch zwingend notwendig, halt die Hardware an die Gegebenheiten anzupassen. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt noch in deinem Datacenter Leaf Spine Core, was weiß ich, irgendwie 50G hast und dann jetzt 100G ausrollen willst, dann willst du da vielleicht einen anderen Vendor nehmen und dann ist natürlich auch schön, wenn du am Ende trotzdem mit Ansible da deine Config drauftreten kannst. Genau. Also insofern ganz, ganz spannendes Thema, aber leider wahrscheinlich nichts, wo wir beide schnell unsere Finger dran bekommen werden.
Schade, schade.
Womit hast du dir denn im letzten Jahr am häufigsten die Finger schmutzig gemacht? Wir hatten das ja eingangs mal erwähnt, dass wir vielleicht nochmal so ganz persönlich so auf das letzte Jahr blicken wollen.
Ja, leider nicht mit Sonic.
Nein.
Ja, wir das ja immer direkt mal sehen, ne? Ja, wir hatten so ein paar übergreifende Themen, ne? Also irgendwie gab es Themen, die uns über das Jahr immer mal wieder begegnet sind. Und wir haben als Beispiel, das hat hier, glaube ich, jeder mitbekommen, der uns ein bisschen zugehört hat, ganz, ganz viel Security gemacht oder machen müssen oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
Ich glaube, machen müssen trifft es ganz gut.
Ja,
ne?
Ja.
Weil das ist ja in der Regel selten ein Thema gewesen. Ja gut, doch eigentlich haben wir das so in vielen Fällen schon aktiv an die Kunden rangetragen. Ne?
Klar, wir hatten immer so eine Art Basics, dass wir gesagt haben, wir machen Secure by Default. Haben aber ja auch immer gesagt, wir sind keine Security-Bude und wenn du deine Active Directory gehärtet haben willst, frag jemand anders. Und genau das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren, würde ich mal behaupten, doch sehr verkehrt. Mhm. Und bei mir persönlich ist auch die Lernkurve extrem steil gegangen, was das angeht. Das heißt gerade Active Directory Exchange ist ja auch so ein Zwang.
Nicht tot zu kriegen.
Ja? Es ist nicht tot zu kriegen.
Ja gut, aber Exchange begleitet uns ja, hatten wir auch in der letzten Folge erwähnt, hat uns die letzten 2 Jahre ja immer sehr, sehr eng verfolgt durch die doch relativ vielen Sicherheitslücken. Aber
genau.
Ich glaube, du wolltest eher darauf anspielen, dass viele Kunden jetzt auch hingegangen sind, Exchange Hybrid wegen Exchange Online.
Ja, können wir gleich nochmal. Aber so als Grundsatz, du hast auch viel, viel Security. Also wir machen ja viel davon auch zusammen.
Ja, vieles davon machen wir zusammen. Was hat mich so das letzte Jahr auf jeden Fall, eigentlich schon ein bisschen länger, tummel ich mich ja so relativ viel im Krankenhausumfeld. Da ging jetzt Ende 22 ging da Krankenhaus-Merger mehr oder weniger zu Ende. Da sind jetzt so die letzten Sachen umgezogen und so Gott will, ich klopfe schnell auf Holz, ist zum 1.1. diesen Jahres die letzte Corporate Network Line down gegangen. Mhm.
Und bleibt dann auch down.
Also der letzte Stand war, da sind auch Daten rüber geflossen für eine Datenübernahme, aber zum 1.1. war die gekündigt, die Leitung, und ich denke, dass die...
Hast nichts gehört, ja dann.
Dass die auch dann abgeknipst wurde. Mhm. Ja, auch da total steile Lernkurve. Ne? Ja, was mache ich, was habe ich in diesem Projekt gemacht? Beratend für den Kunden, das ganze Thema Infrastruktur mit rübergeholt. Natürlich, aber auch unglaublich viel in diesem ganzen Krankenhausumfeld gelernt. Ne? Klar, Thema Security, AD-Security haben wir viel zusammen gemacht. Managed Service hat uns ja dann auch jetzt im letzten Jahr
irgendwie vermehrt beschäftigt. Ne?
Ja, immer mehr Anfragen auch von Kunden, die das Thema interessant finden. Wir haben die kompletten Firewalls. Für einen Bundesliga-Fußballverein haben wir in den Service übernommen. Fand ich auch ein ganz geiles Projekt. Hat Spaß gemacht. Und
Wir haben jetzt noch einen Bildungsdienstleister, den wir da.
Genau, den haben wir auch in Managed Service übernommen.
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal daran erinnern, dass wir ein sehr kleiner Laden sind und das ganze Thema Managed Service das nicht seit 5 Jahren, 10 Jahren machen.
Nee, aber das ist ja auch ein Thema, was jetzt vielleicht, also gefühlt zumindest bei uns, also seit 2, 3 Jahren verstärkt adressiert wird von Kunden. Mhm. Es ist ja eher so rumgelaufen, dass die Kunden gesagt haben, könnte uns das abnehmen.
Ja, einfach auch aus personellen Gründen häufig. Ne?
Genau, das typische Fachkräftemangel, ne? Muss man ganz klar sagen.
An ganz vielen Stellen.
Also. Ich finde halt auch keine Leute. Ja, wobei, auch bei diesem ganzen Managed Service ist ja auch immer wieder lustig, dieses Onboarding. Ne? Man kann ja noch so oft sagen, ja, wir haben Prozesse dafür. Alter, jeder Kunde ist anders. Ne? Da,
ja.
Und wenn sich der Kunde selber nicht an abgestimmte Prozesse fürs Onboarding hält, da machst du nichts.
Du denkst jetzt nicht an bestimmten Kunden.
Nein, alles gut.
Nein, Unsinn. Ja, aber gerade dieser Fachkräftemangel, dass viele Verantwortliche sich sagen, ich habe hier mein Team, die haben so viel zu tun mit alltäglichen Aufgaben oder mit dem direkten Support von Mitarbeitern der Firma. Und dieses ganze Thema Infrastruktur, Netzwerk, mein Gott, lass das jemand anders machen.
Ja, ist so, ne? Und das Interessante ist, ob du jetzt Managed Service und ein Onboarding nimmst oder halt auch jetzt in meinem Fall so ein Krankenhaus-Merger, es tut sich ja gar nicht, also zumindest von den Tasks her tut sich das ja gar nicht mal so viel. Und es ist doch immer wieder interessant, wie oft die Komplexität von so einer Übernahme unterschätzt wird. Auch wie viel da einfach aus dem Nichts heraus aufpoppt, was vorher keiner auf dem Schirm hatte. Mhm. Und zwei Sachen, die da immer ganz interessant sind oder die sich für mich jetzt auch in beiden oder in vielen Fällen immer wieder gezeigt haben. Du musst die Mitarbeiter mitnehmen, also die Anwenderschaft mitnehmen und du musst das Team mitnehmen. Wenn du das richtig machst, dann ist die Lernkurve auch bei deinem Team so unglaublich steil. Da profitierst du über Jahre von. Wenn du das halt einmal gemacht hast, dann ist auch das zweite, das dritte Mal natürlich einfacher. Ne, weil auch für einen Kunden jetzt in diesem Fall jetzt da das Krankenhaus, was ich da betreut habe, klar, die haben natürlich auch nochmal so viel auch da mitgenommen, ne? Auch die Gelegenheit gehabt, dann Dinge nochmal neu zu denken, die sie über Jahre halt immer auf einen bestimmten Weg gemacht haben.
Ja.
Ne? Mhm. Du musst ja dann auf einmal auch Kulturen, Anwenderkulturen verheiraten. Mhm. Also auch der Aspekt ist da halt total spannend. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt gab es ja hier in Köln, gab es ja jetzt noch einen großen Krankenhaus-Merger. Also quasi die Krankenhauswelt in Köln ist jetzt 3 geteilt. Und das wird noch ganz spannend werden. Aber jetzt
mittendrin.
Ich bin mittendrin statt nur dabei, wobei wir ja auch noch einen anderen Krankenhauskonzern als Kunden haben, wo die alten Damen ja auch immer gerne mit der schwarzen MX durch die Gegend ziehen und
so ausdrücken.
und Läden so kaufen.
Ausdrücken. Ja, genau. Und die IT muss es dann am Ende richten. Nein, aber häufig gibt es möglicherweise auch so etwas unrealistische Vorstellungen, was so ein Zeitscope davon angeht.
Total.
Ja, also ich erinnere mich noch, wie ich jetzt hier auch bei dem letzten, den du da erwähnt hast, mit in einem Krankenhaus, was übernommen wurde, gesessen habe und die Unterhaltung stattfand. Ja, aber bis Ende des Jahres muss das hier alles aus sein an Hardware. Es muss das alles im Rechenzentrum laufen. Und ich dachte, ohne irgendetwas darüber zu wissen, was träumst du denn nachts? Ja, absolut unrealistisch. Keiner im Raum halt widersprochen. Ich dann auch nicht, weil ich dachte, gut, dann, ich kenne mich da am wenigsten aus.
Ja, gut, Treiber sind da häufig natürlich dann die Kosten, ne? Also gerade jetzt in diesem Fall kam ja vielleicht noch erschwerend hinzu, dass die IT des übernommenen Krankenhauses selber bei einem Service Provider lag. Ne, die hatten selber halt nichts. Ne? Plus natürlich das Problem, da gab es dann halt auch keinen eigenen IT-Staff. Das heißt, du musst ja dann auf einmal quasi mit der gleichen Anzahl Leute, ne, doppelt so viel Anwender befeuern, plus Projekt und hin und her. Das ist schwierig. War sicherlich auch einer der Gründe, warum wir dann halt auch mit an Bord waren, um da halt zu unterstützen und zu beraten. Aber trotzdem, der Managed Service heißt ja nicht immer, also jetzt ne, Übernahme, Merger mal weg, aber jetzt wieder zurück, Managed Service. Das ist ja auch sowas, was wir gelernt haben, sag ich mal. Das heißt ja nicht immer, dass der Kunde Zeug rausgibt, weil er, ja, wie soll ich das sagen? Die meisten Kunden geben halt Sachen an Managed Service raus, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen. Warum? Weil sie die Arbeitszeit und Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter für andere Dinge investieren wollen. Genau. Und ich glaube, deswegen wird dieses ganze Thema Managed Service auch in den nächsten Jahren nochmal Fahrt aufnehmen, weil ich glaube, dass viele Läden gar nicht drumherum kommen, auch angesichts von Fachkräftemangel, sich von unangenehmen Standard-Tasks und entschuldige bitte, Infrastruktur besteht nur aus sowas.
Richtig. Ist so.
Davon sich einfach verabschieden wollen. Mhm. Ne? Die wollen sich um Anwendungen und ihre Anwender kümmern und nicht um ESXer abstauben.
Ja, genau. Ne? Wenn du da eine kleine Farm hast, 5 oder 10 Server oder sowas, sitzt da halt den ganzen Tag mal und patcht ESXer.
Genau.
Ja, da hat dann noch der Durchschnittsadmin Besseres zu tun.
Ne? Ja, wobei das interessant ist, weil guck dir mal die MSP oder die Managed Service Projekte an, die wir gemacht haben im Bereich Netzwerk, ne? So Firewall, Networking. Mhm. Warum haben die Kunden das rausgegeben?
Ja.
Wegen Know-how.
Wegen dem Know-how, klar.
Ne, da geht es gar nicht mal darum, dass die keinen Bock haben, ihre Firewalls zu administrieren. Da geht es schlicht und ergreifend um Know-how.
Ja, richtig. Und das ist auch vielleicht ein Punkt, den viele eingesehen haben. Du brauchst halt heute auch einigermaßen aktuelles Wissen. Du musst auf dem Laufenden bleiben, was auch zum Beispiel Security Breaches angeht und so weiter. Und das ist selten abzubilden durch kleine Admin-Teams, so von 2, 3 Leuten oder sowas.
Ja gut, je nachdem, was du da auch für einen Hersteller hast, ne? Palo Alto ist immer vorne mit dabei, Fortinet ist immer vorne mit dabei, was Sicherheitslücken angeht, Citrix ist immer vorne mit dabei, wenn es um Sicherheitslücken geht, also Citrix jetzt im Sinne von Netscalern, ADC.
Wie heißt es jetzt aktuell?
Also jetzt nach dem Verkauf oder nachdem, ich glaube, Citrix ist ja jetzt irgendwie von der Börse weg, ist jetzt irgendwie private von irgendeinem Investor gekauft worden. Mhm. Jetzt ist es wieder Netscaler.
Das heißt, jetzt haben wir uns
alle an ADC
fast
gewöhnt.
Genau, endlich mal an ADC gewöhnt, nach Jahren.
Genau. Ich tue mich immer total schwer, wenn ich so Tickets habe, schreibe ich jetzt Citrix ADC oder schreibe ich jetzt Citrix Netscaler. Nachher weiß der Gegenüber wieder nicht, was ich meine.
Ja, bis jetzt
das war am Anfang immer so. Dann habe ich natürlich am Anfang das Wording schnell übernommen, habe von Citrix ADC gesprochen und gesagt, ja, aber ich meine auch den Netscaler. Ich so, ja, den meine ich ja auch. Der heißt ja jetzt Application Delivery Controller. Ach so.
Ja, ja, genau. Und weil ich auf diese Unterhaltung nie Lust hatte, habe ich immer weiter Netscaler gesagt.
Okay, das ist konsequent.
Genau.
Das ist konsequent. das ist ja eher so ein Security-Thema. Ne? Auch dann Outsourcing oder Abgabe von Betrieb, von Infrastruktur im Sinne von, ja, dann patcht mir das jemand anders ja ordentlich.
Ja, genau. Ne, da ist dann jemand anders, ich sag mal, für verantwortlich, in Anführungsstrichen, der da auf dem Laufenden ist. Und ich meine, wir als Dienstleister sind das nun mal. Ja, wir sind da auf dem Laufenden, weil wir da etliche Kunden haben, die betroffen sind. Deswegen müssen wir natürlich den entsprechenden, ich sag mal, auch Newslettern, Advisories und so weiter folgen und haben da einen Überblick drüber. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass das gerne rausgegeben wird.
Ja. Ja, das wird nächstes Jahr noch ganz
Exchange und
ganz
sowas
spannend. Möglicherweise. Ja, Exchange ist ja auch nicht tot zu kriegen. Ne?
Wir haben keinen Exchange On-Prem irgendwo im Managed Service, oder?
Nein. Na, wobei, naja doch, und zwar da, wo wir das Update-Management für die Server machen.
Muss man loswerden.
Aber du hattest ja du bist ja jetzt quasi keine Jungfrau mehr, was Exchange Hybrid angeht.
Das hast du schön gesagt.
Das war schon so ein kleines Tal der Tränen für dich, ne?
Ich hab mich irgendwie Anfang des Jahres ja mal bei dir beschwert, dass du immer alle Exchange Hybrid Projekte machst. Muss man ja so offen sagen. Und dann hast du gesagt, weißt du was, hier das, dann machst du das. Und ich dachte noch so, ja geil, endlich Exchange Hybrid. Ich glaube fast, dass du schon wusstest, was
genau,
da auf mich
zukommt. Ich habe danach in meinem Bürostuhl gesessen mit der Katze auf dem Schoß und habe sie gestreichelt und habe fies gelacht.
Ja, das ist erstaunlich gut vorstellen.
Ja, aber erzähl doch mal.
Zweimal ein Teil der Tränen, zweimal. Also bei dem einen Kunden einfach, weil der eine Bazillion akzeptierte Domänen hat, mir einfach immer der HCW auf die Nase gefallen ist, wenn der OAuth für die 3 Bazillionen akzeptierten Domänen bauen wollte, weil ich glaube, da ist einfach der PowerShell-Befehl zu lang geworden. Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht so ganz genau sagen, aber er ist an einem bestimmten PowerShell-Befehl, der die SPNs quasi registriert in MS Online, da ist er immer auf die Nase gefallen. Ich gehe davon aus, es hat damit zu tun. Also dann OAuth händisch bauen, ja, kann man auch machen. Ist aber halt dann kompliziert. Und dann hatten wir ein ewiges Problem mit, da haben wir auch noch beide drauf geguckt, sag schnell, Verfügbarkeitsabfragen, cloud-übergreifend.
EWS. Also,
genau.
FreeBSD.
Funktionierte nicht, aber nur in eine Richtung.
Genau.
Und aufs Ohr funktioniert es. Und solche Geschichten.
Das war doch am Ende TLS 1.2, oder?
Das war am Ende TLS 1.2. Richtig. Weil du es nämlich auch auf den alten Mail-Servern abklipsen musstest. Egal. Wie auch immer. Jedenfalls viel, viel, viel gelernt. Ne? So ein paar Sachen. Hey, wir machen ja eigentlich ständig irgendwie Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Und
sag doch sowas nicht.
Nein. Du nicht? Du nicht mehr? Bist du an dem Punkt angelangt, wo du nichts mehr machst, was du nicht schon gemacht hast?
Naja, also
glaube ich dir nicht.
Seit dem 1.1. kann ich mich bei vielen Dingen entspannt zurücklehnen und sagen, ich habe andere Sachen zu tun. Aber du hast...
Willst du mir drohen?
Nein, ich drohe nicht. aber du hast ja auch zum ersten Mal, das soll jetzt nicht falsch klingen, also, ne, aber du hast dich jetzt halt mal auch mit DKIM, DMARC, SPF beschäftigt.
Ja, SPF ja, schon lange. Ne?
Genau,
SPF,
das waren ja auch Dinge, so basic, die kannte ich ja schon richtig, das war jetzt auch nicht so Raketenforschung. Aber vielleicht magst du auch davon mal erzählen.
Ja, vielleicht einfach auch für da draußen, wenn das interessant ist für den einen oder anderen. Anmerkung vorweg, wenn ihr euren Exchange On-Prem habt, könnt ihr das so erstmal, der kann das nicht. Ja?
Der kann kein DKIM und kein DMARC.
Richtig, der kann kein DKIM und dann macht irgendwie DMARC nur so halb Sinn.
Weil SPF ist ja eine rein DNS-basierte Lösung, also Sender Policy Framework.
Ja, DKIM ist ja auch DNS-basiert, aber ich glaube, DMARC ergibt nur Sinn, wenn du beides machen kannst. Ja, wobei, nein, du kannst auch für die DKIM, nee, kannst du schon trennen. Wie würdest du es denn machen? Würdest du DMARC auch dann machen, wenn du kein DKIM machen kannst?
Ich glaube, dann würde ich es weglassen. Also ne? Vielleicht kannst du ja nochmal ausführen, was denn DKIM und DMARC eigentlich machen.
Oder vielleicht beim Basic, ne, SPF, das hat wahrscheinlich, das haben wahrscheinlich 80% da draußen schon gehört, ne, Sender Policy Framework, das ist ein bestimmter DNS-Eintrag, ist ein Text Record, wo kurz gesagt drin steht, welche Server im Internet Mails für meine Maildomäne senden dürfen. DKIM geht noch einen Schritt weiter, es ist auch ein DNS-Eintrag, es ist ein Text Record und wenn man den sieht, dann enthält der einen Public Key von einem Zertifikat. Hintergrund, DKIM erfordert, dass der sendende Mail-Server die Mail signiert mit einem Schlüssel.
Genau, da kommt ja, in den Header quasi ein Eintrag, kommt ein Header-Eintrag rein.
Genau, kommt ein Header-Eintrag rein. Das wird mit dem Private Key auf dem Server gemacht. Der Public Key ist im Public DNS hinterlegt und damit dann eben für den Empfänger
verifizierbar.
Genau. Das macht Exchange On-Prem nicht. Exchange Online kann das. Ja. Exchange On-Prem kann es nicht. Das heißt, du brauchst dann davor nochmal so ein MTA. Ne? Wenn da irgendeine, keine Ahnung, das ist eine Software oder was auch immer, eine Appliance halt davor hast. Und DMARC, sag mal, verheiratet diese beiden Maßnahmen nochmal und legt dann Aktionen fest, was soll eigentlich passieren, wenn meine SPF und meine DKIM Prüfung scheitern. Jetzt muss man sagen, bei SPF kannst du auch direkt schon im SPF-Record angeben, ich möchte gerne ein Minus-All oder ein Tilde-All. Ne? Das eine ist Relax und das andere ist strict.
Was machst du denn standardmäßig? Tilde oder Minus?
Kommt drauf an. Wenn ich es genau weiß, dann mache ich ein Minus.
Ja, das ist nämlich ganz interessant, weil je nachdem, was du für einen Anbieter hast, also Google ist da zum Beispiel ziemlich picky.
Ja,
Google möchte nämlich gerne ein Minus-All am Ende haben, ja, und kein Soft-Fail mit einer Tilde. Mhm. Danke auch übrigens, dass du das Thema SPF und DKIM mit da mal in die Aufnahmeplanung reingepackt hast, weil zum 1.1. wird Google nämlich bei seinen Mail-Systemen nochmal ein bisschen verschärfter darauf gucken. Du musst du musst entweder SPF oder DKIM machen, ansonsten landest du sofort, wenn die Mails wahrscheinlich, also mein Kenntnisstand ist, die Mails werden gar nicht mehr angenommen.
Ja, Google Mail und ich glaube auch, wer war das noch? Die sind da schon länger sehr streng. Also auch wenn du zum Beispiel ein Tilde All angibst, ich habe einen Soft Fail, dann ist schon vorbei. Ne? Also wenn ein Mail-Server sendet, der nicht drin steht, dann gehen Mails an. Das ist übrigens in dem zweiten Exchange Hybrid Projekt von dieses Jahr bei mir, sind wir genau dem Problem hinterhergestiegen, ne? Weil wir hatten Exchange Hybrid implementiert. Und dann aus irgendeinem Grunde fiel dann erst auf, dass für die Domäne ja Mails an Google Mail gar nicht funktionieren. Einmal hinter den SPF-Record gestiegen sind, dass der einfach vorne und hinten nicht passte. Und das war jetzt aber auch nicht Teil unseres Projektes gewesen. Wir waren nur diejenigen, die es ausgebadet haben. Genau.
Das verfolgt uns aber jetzt auch schon irgendwie eine ganze Zeit lang, ne? Dass wir immer so die...
irgendwie schon.
Der Aufräumtrupp sind.
Ja genau, und DMARC hat noch den netten Vorteil, du kannst Reports konfigurieren. Also sprich, du kannst Mails senden lassen, die, ich sag mal, einem Admin mitteilen können, ob eine Mail erfolgreich zugestellt werden konnte oder eben auch nicht und warum nicht. Ich glaube, da musst du mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, wenn, dann kriegt man über jede Mail eine Mail, oder?
Das kann sein, ja, das weiß ich aus dem Kopf leider auch nicht ganz genau.
Das habe ich irgendwo noch behandelt gefunden.
Ja, aber sind halt beides so Sachen. Also SPF ist echt, das ist ein No-Brainer. Das muss wirklich jeder für seine Mail-Domains aufgesetzt haben. DKIM, wer EO nutzt, also Exchange Online nutzt, macht es an. Ganz ehrlich, also das ist so für die eigene Mail-Hygiene ist das gut. Und weißt du, wenn alle Leute oder alle Betreiber da so ein bisschen ihr Sicherheitsniveau mal nach oben ziehen würden, dann hätten wir auch ein deutlich geringeres Spam-Problem.
Und es ist in Exchange Online, glaube ich, auch wirklich einfach. Ne? Du hast wie gewohnt so einen Wizard, den du durchklickst, machst dir ein paar DNS-Records und dann bist du fertig damit. Ne?
Genau. Muss man aber auch jetzt mal ehrlich sein. Ne? Ich meine, klar, das senkt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Menge an Spam, die man bekommt. Aber auch, und das ist ja fast noch viel schlimmer, wenn eigene E-Mail-Adressen von Spammern verwendet werden. Hilft einem das natürlich auch. Ne?
Ja,
weil
da hilft DKIM dir eher als der SPF, oder?
Naja, eigentlich der SPF, ne? Weil der empfangene Mailserver würde ja feststellen, ach guck mal hier, der Mailserver, der die Mail gerade einliefert, steht gar nicht im SPF für die Domäne drin, also ist das direkt Spam.
Ich meine, da gibt es noch einen Unterschied zwischen dem From-Feld und dem Mail-From-Feld.
Ach so, zwischen Envelope und Header.
Also ja. SPF befasst sich nur mit dem, was im From-Feld steht, und das From-Feld kannst du ja relativ frei manipulieren.
Das ist ja das, was die Spammer immer machen, ne?
Ja, genau.
Genau.
Und wenn natürlich im Mail-From-Feld was anderes steht, dann ist auch dieser andere SPF-Record der relevante.
Das stimmt natürlich.
Und da würde dann DKIM mehr helfen.
Richtig. Ne? Also sollte man beides, also klare Empfehlung von uns, ne? Knipst beides mal an.
Genau.
Für 2023, so ein paar Projekte haben wir ja mit rübergenommen. Ein Herzensprojekt von uns beiden, da sind wir ja auch quasi wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Das hat unser Imposter-Syndrom auch mal wieder ordentlich getriggert.
Aber hallo, bis heute, jeden Tag.
Genau, 6 Forests, Neuaufbau, Greenfield für 15.000 User. Das macht schon ziemlich viel Laune, ist auch ein cooles Team. Das macht Spaß. Größere WLAN-Projekte haben wir jetzt noch vor uns. Ein größeres Backup-Projekt ist auch schon platziert.
Da bist du jetzt aber schnell drüber weggegangen. Wolltest du nicht auch sagen, dass das WLAN-Projekt Spaß macht?
Ja, das Projekt mache ja nicht ich.
Du bedauerst das sehr, oder?
Also, obwohl ich ja Netzwerk sehr gerne mache, ist WLAN eins von den Sachen im Netzwerk, wo ich mir überdenke, so,
WLAN in meiner IHK-Prüfung damals war das die WLAN-Aufgabe, die ich gestrichen habe.
Gute Entscheidung.
Aus irgendeinem Grunde ist das immer an mir hängen geblieben hier. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass wir
engagierte Kollegen haben, denen wir das weitergeben können.
Genau, denen das Thema Netzwerk noch Spaß macht.
Nein, das ist ja nicht so, dass das Netzwerk keinen Spaß macht. Aber nein, WLAN ist echt so irgendwie so ein Netzwerkthema, wo ich mir denke, so, oh, das ist irgendwie...
Ja, man ist aber auch zu oft irgendwie, man ist so zu oft reingelaufen, dass die Abdeckung dann nicht so perfekt war, wie es, ne, wie der Kunde sich das vorgestellt hat oder der Durchsatz.
Das ist definitiv das größte Problem, weil Kabel ist halt immer, ne, reinstecken und ne, Vollgas und sobald halt irgendwo APs aufhängst, ist dann immer die Frage so, ne, wie klappt das jetzt mit dem Empfang und hin und her? Nee, aber ja. Ein großes Backup-Projekt kommt noch, großes VMware-Redesign-Projekt ist auch schon quasi in der Pipe.
Mhm. Unser nächstes Training ist schon geplant.
Ja, das auch. Mhm. Genau. Also, ne, das...
oh, und den nächsten, jetzt verdammt, auf den Kalender geguckt,
ja, wir haben auch wieder eine Prüfung. Ja. Zwei Wochen hast du noch.
Ja, ist ja reichlich, fange ich wahrscheinlich wieder am Abend davor an oder so.
Ja, wie schön, wie schnell man so ein altes Schulmuster wieder zurückfällt, ne? So am Morgen, meine. So, oh, heute prüfen, ja, ich guck mal eben drüber.
Okay, du hast erst am Morgen angefangen. Okay, krass, ich habe dann wenigstens dann abends angefangen und dann dachte ich, oh, verdammt, das ist aber viel und habe dann die Nacht durchgearbeitet oder sowas. Das kann ich heute nicht mehr, da bin ich zu alt für,
genau. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die erste Folge des Jahres gut hinter uns gebracht, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir hoffen, ihr auch. Lasst Feedback da. Mhm. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Das ist aber immer noch nicht die Jubiläumsfolge, glaube ich. Ich glaube, erst die übernächste Folge müsst ihr dann
nie. Wann haben wir denn die erste Folge? Lass uns doch jetzt mal ganz schnell nochmal gucken. Am 28.01.
Am 28.01. Und gibt's die nächste Folge. Die nächste Folge veröffentlichen wir planmäßig am 18.01. Und erst die danach ist am 1. Februar.
Da müssen wir schon mal vorplanen.
Ich bring ein Yes-Torti mit einer kleinen Kerze mit.
Ja.
Zur Feier des Tages. In diesem Sinne, habt Spaß am Gerät, bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.